Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Jerusalem, oder vielleicht besser gesagt die Altstadt von Jerusalem, ist ein Ort, der für gleich drei Religionen von hoher historischer, symbolischer und auch spiritueller Bedeutung ist. Und so ist ein Benediktinerkloster in Jerusalem auf dem Zionsberg eben nicht nur eines von vielen Benediktinerklöstern auf der Welt, sondern hat seit seiner Entstehung vor gut 100 Jahren eine bewegte Geschichte erlebt. Zumal die Dormitio-Abtei am Rande der Jerusalemer Altstadt liegt, auf der Grenze zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten. Vor diesem Hintergrund ist auch der Abt der Abtei eine wichtige Figur. Vor wenigen Monaten wurde ein neuer Abt gewählt und an diesem Pfingstsonntag wird er offiziell geweiht. Wir stellen ihn in dieser Sendung vor. Wir begeben uns außerdem in dieser Sendung an zwei andere geschichts- und symbolträchtige Orte, unter anderem an den Rand von Berlin zur Kirche Maria Regina Martyrum, Gedenkort für die, wie es heißt, Märtyrer zur Zeit des Nationalsozialismus. Der neue Abt der Dormitio-Abtei in Jerusalem ist kein Unbekannter, denn der Benediktiner Nikodemus Claudius Schnabel, der ist seit Jahren in deutschen Medien präsent. Er erzählt regelmäßig von seinen Erfahrungen als Mönch in Jerusalem und hat das auch schon getan als Moderator von Fernsehsendungen. Und immer wieder äußert er sich auch zur Politik in dem Land, in dem er lebt. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der amtierenden rechtsreligiösen Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Unser Korrespondent in Israel, Jan-Christoph Kitzler, stellt ihn uns vor.
Das Zeichen, das ihn als Abt ausweist, trägt Nikodemus Schnabel schon. Auf der Brust über seiner braunen Mönchskleidung als Benediktiner hängt schon ein goldenes Kreuz. An diesem Sonntag wird er feierlich mit einem Pontifikalamt in das Amt eingeführt. Doch Abt ist er schon seit seiner Wahl durch seine Mitbrüder Anfang Februar. Das Kloster, dem er vorsteht, ist ein besonderer Ort. Ihre wuchtige Architektur verdankt sie ihrem Bauherrn. Kaiser Wilhelm II. Wollte Ende des 19. Jahrhunderts, dass ausgerechnet hier ein deutsches Kloster steht. Für Nikodemus Schnabel, den neuen Abt, ist das Kloster, das streng genommen im Niemandsland zwischen Israel und dem besetzten Ostjerusalem liegt, heute aber auch ein Beleg für die ganz besonderen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel.
War ja auch dieser berühmte Satz von Angela Merkel, die Sicherheit Israels ist Staatsräson Deutschlands. So, das ist ja alles richtig und gut, aber ich finde, es wäre traurig, wenn diese deutsch-israelische Beziehung sich erschöpfen würde in so sicherheitspolitischen, militärstrategischen Überlegungen, sondern Deutschland ist eben auch eine große Kulturnation und Israel ja auch. Und ich finde es auch wirklich schön, dass die Bundesrepublik Deutschland sagt, wir bekennen uns auch zu diesem speziellen deutschen Ort hier in Jerusalem.
Dieses Bekenntnis zeigt sich an viel Geld für die Sanierung der Dormitio durch den Bund. Die Bauarbeiten, die demnächst abgeschlossen sind, standen sogar im Koalitionsvertrag von 2018, auch dank der Lobbyarbeit von Nikodemus Schnabel für sein Kloster. An der Dormitio zeigt sich aber auch, dass das Klima in Jerusalem rauer geworden ist. Immer wieder gibt es Übergriffe auf christliche Einrichtungen durch jüdische Extremisten. Gleich neben dem Benediktinerkloster treffen sie sich oft am Wochenende.
Wir wissen schon, Samstagabend bedeutet Stress. Wenn ich gerade hier vor die Tür gehe, dass ich eben angespuckt werde, verbal angegangen werde. Ich kann das schon einordnen. Das ist nicht Israel. Das ist auch nicht die Juden, das ist auch nicht die israelische Gesellschaft. Es gibt auch sehr, sehr viele wunderbare Menschen, die an unserer Seite solidarisch stehen. Aber natürlich, früher konnte ich immer sagen, okay, das sind Extremisten, das ist eine kleine extremistische Minderheit. Nur jetzt sitzen die halt mit in der Regierung.
Ein Beispiel dafür hat er auch. Sein Kloster hat gewissermaßen noch eine Außenstelle im Norden am See Genezareth, dort, wo laut der Bibel das Wunder von der Brotvermehrung geschah. 2015 gab es dort ein verheerendes Feuer, einen regelrechten Angriff jüdischer Terroristen.
Wirklich ein furchtbarer Brandanschlag in der Nacht mit Hassgraffitis. Es wurden dann die Brandstifter gefasst und vor Gericht gestellt und freiwillig verteidigt mit wirklich Überengagement und uns massiv beleidigend war ein Anwalt, der heute in einer sehr zentralen Position ist, nämlich Itamar Ben-Gvir. Das heißt, der jetzige Minister für nationale Sicherheit in Israel ist jemand, der aus Leidenschaft und uns wirklich übelst beleidigend jüdische Terroristen verteidigt hat.
Der neue Abt der Jerusalemer Dormitio ist ein politisch denkender Kopf. Ein Jahr lang hat er im Auswärtigen Amt in Berlin im Referat Religion und Außenpolitik gearbeitet. Auch mit dieser Erfahrung wünscht er sich mehr Klarheit von der Bundesregierung mit Blick auf die derzeitige politische Lage in Israel.
Da erhoffe ich mir auch ganz ehrlich, auch gerade von der Bundesrepublik Deutschland, außenpolitisch auch mehr Kante. Weil ich hoffe doch sehr, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre Repräsentanten mit der derzeitigen israelischen Regierung keine Werte teilt, sondern ich hoffe doch, dass die Werte, für die wir stehen, vor allem die sind, die gerade von der israelischen Zivilgesellschaft auf der Straße verteidigt werden.
Die Demonstrierenden, die seit Wochen in Israel gegen die Regierung und die umstrittene Justizreform auf die Straße gehen, haben eher weniger mit dem Thema Religion am Hut. Und auch beim ganz großen Thema der Region, dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, kommt für Nikodemus Schnabel die Rolle zu kurz, die Religionen spielen könnten.
Ich habe auch sehr, sehr stark den Eindruck, dass der Faktor Religion unterschätzt wird in politischer Analyse. Und Religion kann eben ja auch toxisch sein. Ja, wenn man die Hooligans der Religion anschaut, ich habe das Gefühl, es wird auch darauf immer verkürzt. Aber Religion kann auch sehr konstruktiv wirken. Und ich würde mich freuen, wenn die Politik auch die Religion stärker in die Pflicht nimmt, ihre Gesellschaftsverantwortung auch wahrzunehmen.
Bis jetzt war Nikodemus Schnabel als einer der Stellvertreter des lateinischen Patriarchen von Jerusalem zuständig für Flüchtlinge und Migranten im Heiligen Land. Bisher hat er sich um rund 100.000 Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen gekümmert. Jetzt steht er einer kleinen Klostergemeinschaft vor. Und doch wird es sicher nicht ruhiger. Der Abt der Domitio ist eine wichtige Figur im multireligiösen, aufgeheizten Jerusalemer Kosmos.
Es gibt so ein arabisches Sprichwort, was ja sagt, ein Jahr Leben in Jerusalem sei wie 2 Jahre woanders. Ich sage dann immer gerne, naja, der Umrechnungskurs stimmt schon lange nicht mehr, wahrscheinlich 1:3 oder 1:4 mittlerweile. Also diese Stadt ist wirklich so intensiv. Ich komme einfach nicht los von dieser Stadt, auch manchmal, wenn ich Fluchttendenzen habe. Ich kann ihr nicht fliehen. Sie hat mich einfach verzaubert, aber manchmal ist es auch wirklich super anstrengend mit ihr.
An diesem Pfingstsonntag wird der Benediktiner Nikodemus Claudius Schnabel geweiht zum Abt der Domitio-Abtei in Jerusalem. Jan-Christoph Kitzler hat mit ihm gesprochen. Und um ein Kloster mit ebenfalls bewegter Geschichte geht's auch im Folgenden, nämlich um das Dreifaltigkeitskloster der russischen orthodoxen Kirche in der russischen Stadt Sergiev-Posad. Das Kloster wurde Mitte des 14. Jahrhunderts gegründet. Es gilt bis heute als eines der geistigen Zentren der russischen orthodoxen Christenheit und ist übrigens auch älter als das Patriarchat von Moskau selbst. Einer der bedeutendsten Schätze befindet sich inzwischen aber nicht mehr im Kloster, sondern in einem Moskauer Museum, nämlich die Dreifaltigkeitsikone. Die ist selbst über 600 Jahre alt und an der kann man ein weiteres Mal erkennen, dass die orthodoxe Kirche in Russland eben auch ein politischer Faktor ist. Denn der russische Präsident, der hatte vor knapp 2 Wochen verfügt, diese Ikone, die soll zurück in Kirchenhand, zurück ins Kloster, gegen Bedenken, gegen Protest von Kunstexperten, aber eben ganz im Sinne der Kirchenführung. Und dennoch, die Dreifaltigkeit als Ikone, die bleibt nun offenbar vorerst doch an Ort und Stelle im weltlichen Galeriekontext. Und warum? Frank Eichmann erklärt die Hintergründe.
Am 15. Mai schien der Kampf entschieden um die Dreifaltigkeitsikone. Die berühmteste russische Ikone überhaupt, bis zur Revolution 1917 in Kirchenbesitz, seither ausgestellt in der Moskauer Tretjakow-Galerie. Bis am 15. Mai Russlands Präsident offiziell anordnete, die Ikone der russisch-orthodoxen Kirche zu übergeben. Die Begründung von Dmitri Peskow, dem Sprecher des Präsidenten: Wir reden hauptsächlich über humanitäre Erwägungen, denn sie ist für eine große Anzahl von Gläubigen in unserem Land ein Heiligtum. Dieses im Fundus des Museums zu verstecken, entspricht natürlich nicht ganz den Wünschen unserer Gläubigen. Und ganz so sah es natürlich auch Kirill, Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche und glühender Anhänger von Präsident Putin und dessen Politik. Wir konnten nur davon träumen, dass diese Reliquie an die Kirche zurückgegeben wird, damit unser Volk vor ihr beten und Gottes Segen für das Land, die Kirche und jeden von uns erbitten kann. Ich möchte Wladimir Putin und allen, die an diesem Prozess beteiligt waren, meinen tiefsten Dank aussprechen. Allerdings gab es auch Protest, zwar nicht von der neuen Chefin in der Tretjakow-Galerie, aber zum Beispiel von Kulturexperten der Akademie der Wissenschaften, die in einem Brief die russische Kulturministerin Olga Ljubimova darum baten, alles Mögliche zu tun, um die Zerstörung des größten Denkmals der russischen und der Weltkultur zu verhindern. Denn äußerst leidvolle Erfahrungen gibt es. Im vergangenen Sommer wurde die etwa 1,40 Meter x 1,10 Meter große Dreifaltigkeitsikone auf Bitten von Patriarch Kirill für einige Tage in ihre alte Heimat ausgeliehen und im Dreifaltigkeitskloster in Sergiev-Passat bei Moskau gezeigt. Hinterher beklagten Restauratoren über 60 Schäden. Das Versprechen von Kirchenverantwortlichen, die über 600 Jahre alte Ikone künftig besser zu schützen und zu klimatisieren, dürfte die Restauratoren angesichts dieses geplanten Programmes auch nicht restlos überzeugt haben. Patriarch Kirill. In diesem Jahr fällt das Fest der Dreifaltigkeit auf den 4. Juni. In Anbetracht des besonderen historischen und kulturellen Wertes der Ikone halte ich es für angemessen, sie zum Pfingstfest aus der Tretjakow-Galerie in die Christus-Erlöser-Kathedrale in Moskau zu bringen. 14 Tage wird die Ikone dort bleiben, um den öffentlichen Gottesdienstbesuchern die Möglichkeit zu geben, sie zu sehen. Danach sollte die Dreifaltigkeitsikone dauerhaft zurück nach Sergejew Passat. Sollte. Denn am Dienstag gab es einen Lokaltermin in der Tretjakow-Galerie. Dort befindet sich die Rubljow-Ikone derzeit in der Restaurierungswerkstatt, und zwar dringlich. Ein Transport zum 4. Juni sei keineswegs möglich, hieß es.
Eine berühmte Ikone, ein bedeutendes Heiligtum der russischen orthodoxen Kirche. Die Dreifaltigkeits-Ikone, die nun doch vorerst nicht an die Kirche übergeben wird. Darüber hat Frank Eichmann berichtet. Und wir bleiben bei symbolträchtigen Orten. Im Jahr 1963, also vor 60 Jahren, wurde in Berlin die katholische Kirche Maria Regina Martyrum eingeweiht. Eine Kirche und ein Gedenkort mit nationalem Anspruch, nämlich Gedenkort der katholischen Kirche zu sein für die während des Nationalsozialismus ermordeten Menschen. Sie liegt in der Nähe der NS-Hinrichtungsstätte Plötzensee und ist heute Kirche des Klosters Karmel Regina Martyrum, also eines Klosters der unbeschuhten Karmelitinnen. In diesen Tagen wird der Einweihung der Kirche vor 60 Jahren gedacht, in mehreren Veranstaltungen, unter anderem auch am kommenden Pfingstwochenende. Und Thomas Klatt hat bei einem Festgottesdienst zugehört.
Seit 60 Jahren rufen die mächtigen Glocken von Maria Regina Martyrum zum Gebet, hier im Nordwesten Berlins, unweit der NS-Hinrichtungsstätte Plötzensee. Einer der dort Ermordeten war Helmut James Graf von Moltke. Zum 60. Weiherjubiläum der Kirche Maria Regina Martyrum erinnert der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer, Vorsitzender der Deutschen Kommission Justitia et Pax, an den Widerstandskämpfer. Er zitiert aus dem Abschiedsbrief von Helmut James Graf von Moltke.
Und er schreibt in dem Brief: Wisst ihr, ich werde verurteilt nicht, weil ich ein Protestant bin, nicht, weil ich ein Großgrundbesitzer bin, nicht, weil ich adelig bin, nicht, weil ich Preuße bin, nicht, weil ich ein Deutscher bin, sondern ich werde verurteilt, weil ich Christ bin. Ich bin auserwählt. Ich bin bestimmt im Widerstand, um die Ökumene hochzuhalten. Im Widerstand habe ich erkannt, dass wir als Christen nur dann Zeugnis geben können, als Christinnen, wenn wir zusammenhalten.
Die Vision von Ökumene, die hier in Maria Regina Martyrum gelebt wird. Bis heute fühlt man sich mit dem evangelischen Gemeindezentrum Plötzensee, ebenfalls eine Gedenkkirche, eng verbunden. Helmut James Graf von Moltke wurde am 23. Januar 1945 in Plötzensee hingerichtet. Der protestantische Adelige traf sich auf seinem schlesischen Gut Kreisau auch mit zahlreichen befreundeten Katholiken. Zusammen planten sie gegen die Nazis eine neue deutsche Gesellschaftsordnung. Sein Sohn Helmut Kaspar Graf von Moltke sagt Dank für 60 Jahre Maria Regina Martyrum.
Für uns war natürlich nach dem Tod meines Vaters in Plötzensee dies ein Ort des Grauens. Wir wollten nicht hierher kommen. Und ich weiß, dass als ich zuerst mal in Plötzensee war, und das ist nun 70 Jahre her, so war es ein Besuch, den ich im Grunde nicht wiederholen wollte. Aber sie haben eben jetzt hier etwas geschaffen, was für uns aus den Familien, deren Angehörigen hier gestorben sind, von großer Bedeutung ist. Als ein Ort, den wir gerne besuchen, der auch gewissermaßen eine Heimat für uns ist und der eine Rolle in unserem Leben spielt.
Nach dem Krieg war das Bedürfnis groß, der Opfer zu gedenken. Bei einer Gedächtnisfeier des 78. Deutschen Katholikentages 1958 wurde auf dem Gelände der Hinrichtungsstätte Plötzensee dieses Martyrologium verlesen.
Wir Katholiken Deutschlands gedenken in Dankbarkeit und Ehrfurcht aller Christen, die während der Herrschaft des Nationalsozialismus in den Jahren 1933 bis 1945 um der Glaubens- und Gewissensfreiheit willen ihr Leben als Opfer hingegeben haben. Zu ihnen gehören die 19 Priester, die in Brandenburg-Görden enthauptet wurden. Hunderte von Priestern, die in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau starben. Und die große Zahl der katholischen Laien, die in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurden. Zu ihnen gehören Ungezählte, die ihr Leben opferten an vielen Städten innerhalb und außerhalb Deutschlands.
Bis heute wird in der Gedenkkirche Maria Regina Martyrum von den Blutzeugen gesprochen. Unter dem Altar liegen die Gebeine des widerständigen Dompropstes Bernhard Lichtenberg. In der Krypta der Unterkirche befindet sich die Urne von Erich Klausner, dem Leiter der Berliner katholischen Aktion, der 1934 von den Nazis ermordet wurde. Mit einer Erinnerungsplatte wird des Jesuiten Alfred Delp gedacht, der mit Helmut James Graf von Moltke befreundet war. Vor 40 Jahren sind auf Bitten des Berliner Bischofs und Kardinals Alfred Bengsch Karmelitinnen von Dachau hierhergezogen. Die Karmelitin Petra Hagenauer war von Anfang an dabei.
Ja, also wir haben uns gerufen gefühlt hier an die Gedenkkirche. Wir haben in der Krypta unten unsere öffentlichen Stundengebete, viel mit Gesang regelmäßig. Und da kommen auch natürlich Menschen dazu, Touristen, die zufällig hier sind oder ganz bewusst hierher kommen, morgens und mittags oder am Spätnachmittag zur Vesper. Und das ist etwas, was zu unserem Dienst gehört, das öffentliche Gebet und die Einladung an alle, die teilnehmen mögen. Und ein Schwerpunkt ist bei uns das Gebet um Frieden.
Die Ordensfrauen des Karmel machen Interessierten das Angebot, in ihrem Haus der Stille einzukehren oder Ruhe und Besinnung im Kloster auf Zeit zu finden. Die Kirche ist auch außerhalb der Gottesdienstzeiten täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Diese Katholikin aus dem Rheinland, die mit ihrer Familie schon lange in Berlin wohnt, kommt oft hierher.
Also ich weiß gar nicht mehr, wie durch Zufall diese Kirche entdeckt und muss sagen, war das erste Mal wirklich richtig positiv, aber auch erschrocken angetan von dem Altarbild. Weil es ist ja, als ich die großen schwarzen Felder sah, da dachte ich, die Kirche, da kann ich reingehen. Da wird dir ja direkt meine Geschichte mit Krieg und Nazis bewusst. Und das ist sogar auf einem großen Altarbild. Ich habe damals nur die schwarzen Felder gesehen und dachte, dass das in der Kirche so sein darf, das ist gut. Ich habe gar nicht die Mitte gesehen.
Sagt die Katholikin mit Blick auf das monumentale Altargemälde, das himmlische Jerusalem von Georg Meistermann, das die Kirche oberhalb der Krypta dominiert.
Dieses kleine Lamm, also so viel Verletzliches. Also ich könnte jetzt stundenlang reden, weil ich oft in diese Kirche gehe und ja, und das hat mir irgendwie einen Halt gegeben.
Es ist ein Ort, der lebt. Der Klosterladen bietet Literatur und Devotionalien zum Mitnehmen. Und natürlich stehen die derzeit 9 Karmelitinnen des Konvents für Gespräche und Seelsorge zur Verfügung. Theresia Benedikta Weiner lebt seit 23 Jahren hier im Karmel.
Wach sein, sensibel sein für das, was heute in unseren Tagen Unrecht geschieht. Da ist der Krieg gegen die Ukraine. Die Menschen im Widerstand, gerade an die wir hier gedenken, hatten Visionen. Damals ein geeintes Europa zum Beispiel. Daran weiterzuarbeiten, an diesen Visionen, die total aktuell sind.
Maria Regina Martyrum ist ein ganzer Komplex. Die Oberkirche, ein Betonklotz, der wirkt, als schwebte er. Die darunter liegende Krypta. Der betonummauerte Innenhof, der wie ein riesiger Appellplatz wirkt. Der markante, freistehende Betonglockenturm. Architekten bezeichnen solch ein Baudenkmal als Brutalismus-Ensemble. Maria Regina Martyrum wurde mit dem Anspruch erbaut, die nationale Gedenkkirche für alle deutschen Katholiken zu sein. Sie liegt aber nicht im Berliner Zentrum. Man muss schon wissen, dass man hierher kommen will. Schwester Theresia Benedikta Weiner hofft, dass die Kirche national und international noch mehr Beachtung findet.
Es gab ja die beiden Katholikentage 52, 58, wo eben die Katholiken Deutschlands sich für den Bau dieser Kirche eingesetzt haben, dass es eben diesen Ort des Gebets hier gibt. Und ja, jetzt fängt das Zentralkomitee der deutschen Katholiken wieder an, uns mehr wahrzunehmen. Die sind ja seit einiger Zeit in Berlin, um sich diese Verantwortung wieder neu zu stellen.
Musik Die Gedenkkirche Maria Regina Martyrum am Rand von Berlin. Die wurde vor 60 Jahren eingeweiht als Gedenkort der katholischen Kirche für die Opfer des Nationalsozialismus. Thomas Klatt war bei einem Festgottesdienst dabei. Die Geschichte menschlicher Religiosität ist nicht zu denken ohne das Auftreten mystischer Erfahrungen. Immer wieder auch mal in Verbindung mit Substanzen, die eingenommen wurden, um solche mystischen Erlebnisse auszulösen. Um eine dieser Substanzen haben sich in Brasilien im frühen 20. Jahrhundert mehrere synkretistische Kulte entwickelt, nämlich den Ayahuasca-Sud, gewonnen aus einer Lianenpflanze und den Blättern eines Kaffeestrauchs. Und schon Jahrhunderte zuvor wurde das eingesetzt von Indigenen in Brasilien in Ritualen. Und dann, als vor knapp 100 Jahren der Katholik Raimundo Irineu Serra auf das Getränk stieß, gründete der eine dieser neuen Kirchen, Santo Daime, was sowohl Name der Kirche als auch Name des Getränks selbst ist. Und bis heute ist der Ayahuasca-Sud im Land legal, vorausgesetzt der Konsum erfolgt aus spirituellen Gründen. Anne Herberg hat sich in Brasilien auf die Spuren dieses Getränks begeben.
Als die Glocke läutet, öffnen sich am Ende des Saales drei kleine, spitze Fenster. Rund 100 Männer und Frauen nehmen ehrfürchtig ein kleines Glas entgegen, gefüllt mit einem bräunlich-trüben Sud, dem Santo Daime, dem heiligen Trank, wegen dem sie heute Nacht alle hier sind. Es gibt da diesen Trank, von dem du total high wirst, hatten mir manche über die Kirche gesagt. Manche Leute verstehen die Arbeit, die wir hier machen, eben nicht. Das hier ist eine Religion. Wer hierher kommt, sucht Heilung. Das Ritual beginnt. Die Männer gekleidet in weißem Anzug. Die Frauen tragen Röcke mit grünem Schurz und Krone. Dann beginnen sie zu singen. Christliche, naturverbundene Hymnen, stundenlang ohne Pause. Im Mittelpunkt des Santo Daime-Kultes steht nichts anderes als Ayahuasca. Der Daime wurde in den 1920er Jahren von unserem Mestre Irineu Serra empfangen, der als Migrant aus dem Nordosten während des Kautschuk-Booms in den Amazonasstaat Acre kam. Die Indigenen zeigten ihm Ayahuasca, erklärt Lucio Umpiere, der Kirchenälteste. In einer Vision erschien ihm die heilige Jungfrau der Empfängnis, die ihm sagte, diese kraftvolle Pflanze erweitert dein Bewusstsein und deinen Geist. So wurde die Lehre von Santo Daime geboren. Ayahuasca als heiliges Sakrament, und zwar ganz legal. Es waren ausgerechnet Brasiliens Generäle, die den Trank für religiöse Zeremonien freigaben. Heute unterhält die Santo Daime-Gemeinde Kirchen in dutzenden Städten Brasiliens, hat Anhänger in den USA und Europa. Emerson Agulha beispielsweise ist seit 10 Jahren dabei. Früher, erzählt er, sei er abhängig gewesen von Kokain und anderen Drogen. Jetzt sei er clean, behauptet er. Ich war ein Wrack. Drogen, Alkohol, Sex, Prügeleien. Dann empfiehlt mir jemand Santo Daime. Ich dachte, das ist nur eine andere Droge, die sie dir da verkaufen wollen. Heute sage ich nein, es war meine Rettung. Ich bin heute clean, ich bin ruhiger geworden. Ich habe zu mir selbst gefunden. Ayahuasca macht nicht süchtig. Darauf deuten zumindest Studien des Hirnforschers Draulio Araújo hin, der Universität von Natal. Dort wird außerdem untersucht, inwieweit die Substanz bei psychischen Krankheiten helfen kann. Dennoch ist es ein extrem starkes Halluzinogen. Auch Lucio sagt, es sind die festen Rituale, die Gesänge, die Unterstützung in der Gemeinschaft, die während der Zeremonien Halt geben. Trotzdem gehen an diesem Abend immer wieder welche raus. Andere müssen sich übergeben oder fangen plötzlich an zu weinen. Matthäus Aguiar, der an diesem Tag zum ersten Mal teilgenommen hat, ist nach den 10 Stunden Dauergesang unter Ayahuasca-Einfluss jedenfalls erstmal froh, dass es vorbei ist.
Auf den Spuren eines psychogenen Getränks im Amazonasgebiet. Ein Getränk, das legal ist, solange es aus spirituellen Gründen konsumiert wird. Und das war Tag für Tag für heute. Andreas Mayen hatte die Redaktion und bei den Kolleginnen der Lebenszeit geht es gleich übrigens auch um Religion. Genauer gesagt, das Thema von Älteren kaum noch weitergegeben, der Glaube an einen Gott. Übrigens unter anderem zu Gast dort Nikodemus Schnabel. Den haben wir Ihnen zu Beginn der Sendung ja schon ausführlich vorgestellt. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.